2 für viele. Stimmen werden laut.
Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast und heute der 61. Folge. Ich sitze heute mit Michelle im Wohnzimmer bei mir zu Hause und wir wollen uns heute dem großen Thema Mobbing widmen. Michelle, ich durfte gerade keine Einstiegsfragen vorbereiten, denn das hast du heute übernommen.
Ja, ich dachte mir, wir können das Ganze ja mal umdrehen. Das ist ja ein bisschen unfair, wenn du immer bloß die lustigen Fragen stellst. Und wir müssen uns Gedanken machen und uns um Kopf und Kragen reden. Deswegen dachte ich, ich suche heute mal welche raus und du musst mir mal antworten. Wir fangen gleich mal an. Frage Nummer 1. Wurdest du schon mal übers Ohr gehauen?
Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her tatsächlich. Letzten Sommer, bevor wir in den Urlaub gefahren sind am letzten Schultag. Wir hatten für unseren Sohn ein Geschenk bestellt im Internet und zwar eine Playmobil Ritterburg bei Amazon. Und an dem besagten letzten Tag bin ich total gestresst nach Hause gekommen von der Arbeit und fand in meinem Briefkasten einen Brief von einem Kinderspieleparadies, irgendwo in Aue war das, glaube ich. Die Ritterburg ist im Vorfeld natürlich schon angekommen, sodass wir auch, ja, wir hatten unsere Ware und der Zwerg war zufrieden, sodass wir auch keinen Verdacht geschöpft haben. Und ich habe auch gar nicht weiter drauf geguckt, ob das jetzt von Amazon geliefert wurde oder von einem anderen Absender. Und dann kam halt diese zweite Mahnung und dann habe ich mich mit dem Spieleparadies in Verbindung gesetzt und habe mit Amazon telefoniert. Das ging so ein paar Mal hin und her. Das Spieleparadies hatte gesagt, doch, wir haben doch aber auf ihre Adresse das geschickt und sie sind doch die und die Person an der und der Anschrift. Ich so, ja, das ist richtig. Und irgendwann kam aber raus, die haben per E-Mail die Rechnung verschickt und es war eine komplett andere E-Mail-Adresse angegeben. Und sie schicken prinzipiell erst die zweite Mahnung per Post raus, sodass die erste Mahnung per E-Mail wegging, die Rechnung per E-Mail, aber die zweite Mahnung mich halt erreicht hatte. Und Amazon hatte das dann auch geprüft. Ja, und letztendlich, lange Rede, gar keinen Sinn oder kurzer Sinn. Ich musste dann Anzeige erstatten. Geht heutzutage online. Das war super. Also ich musste nicht zur Polizei. Ich habe das schön am Computer gemacht. Das war easy, aber halt trotzdem nervig. An dem Abend habe alles Mögliche, die hat mir per E-Mail nochmal die Bestätigung zugeschickt. Habe das alles hingeschickt und hatte jetzt vor, ich glaube, vielleicht 3 Monaten von der Polizei nur eine Rückmeldung, dass sie halt niemanden ausfindig machen konnten. Falls ich aber einen Schaden davon getragen habe, ich mit dem Schreiben von der Polizei zu meiner Versicherung gehen kann, um halt den Schaden ersetzt zu bekommen. Aber ich habe ja letztendlich, also ich wurde 12 Uhr ins Ohr gehauen mit meinen Daten, aber ich habe keinen Schaden davon getragen. Sondern halt das Kinderspieleparadies, was mir auch sehr leid tut. Die mussten sich das dann da bei der Versicherung wiederholen. Hattest du denn schon mal einen Fall, wo du über das Ohr gehauen wurdest?
Ja, leider auch. Was mir jetzt als erstes einfällt, ich habe schon mal über 600 Euro für einen Schlüsseldienst zahlen müssen, der kein Schlüsseldienst war, also zumindest kein richtiger. Ja, klassischer Fall, ausgesperrt, das war ein Sonntag. Und ja, falsche Nummer erwischt. Also wir hatten nicht mal Telefone mit. Ein Nachbar hat für uns angerufen, hat eine falsche Nummer erwischt, halt irgendeine Anzeige, was aber gar kein richtiger Schlüsseldienst war. Und da kam dann auch einer und der hat uns auch das Schloss ausgewechselt und meinte dann aber, naja, Sonntagszuschlag und so und dann über 600 Euro. Und wir waren damals aber auch so blöd und haben das gleich bezahlt und uns hat es erst im Nachhinein so ein bisschen gedämmert, dass das total Blödsinn war und dann sind wir zwar auch noch zur Polizei, aber da haben wir auch irgendwann dann bloß den Brief bekommen, dass niemand ermittelt werden konnte. Und ja, das ist mir schon dolle im Gedächtnis geblieben, weil ich war damals auch noch in der Ausbildung auf jeden Fall und da haben so über 600 Euro dolle wehgetan. Das glaub ich. Aber ja, manchmal kann man gar nicht so doof denken, ja, so wie was für Ideen manche haben, was es doch so für Betrugsmaschen gibt. Also passt doch mal gut auf euch auf. Okay, nächste Frage. Welche alte Werbung hast du immer noch im Kopf? Gibt's da eine?
Direkt jetzt so nicht, aber ich weiß, also ich habe gerade so Mein erster Gedanke waren verschiedene Polly Pocket-Werbung. Ich war als Kind totaler Polly Pocket-Fan. Und bei Super RTL lief das ja immer so durch. Oder dann jetzt, was mir so dämmert, während Super RTL wahrscheinlich gerade in meinem Kopf die Werbung abspielt, es waren so diese klassischen Hot Wheels Werbungen, die dann wirklich über Sand und Gebirge gefahren sind, die Autos. Und wenn man das dann zu Hause hatte, war das so ganz anders. Also nicht so wie in der Werbung. Ja, sowas. Also so Spielzeug bleibt mir jetzt erstmal im Kopf.
Mir sind immer ganz doll so eine Werbe-Jingles im Kopf geblieben. Und das Erste, was mir zu der Frage eingefallen ist, war, die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. Und dann so diese ganze Werbung, ja, was du dann, das werde ich wahrscheinlich jetzt den ganzen Nachmittag wieder als Ohrwurm haben. Ja, aber sowas, ja, die machen das schon clever. Sowas bleibt doch ganz gut hängen. Okay, und die dritte und letzte Frage, das interessiert mich persönlich sehr. Was denkst du, wie oft ist es okay, nachzufragen, wenn man etwas nicht geschnallt hat?
Da fragst du ja die Richtige. Also meiner Meinung nach immer. Wir waren gestern, also Michelle, Nicole und ich, wir waren bei Mod of X in Leipzig in der Quarterback Arena und wir haben unseren Block gesucht. Und es war dann auch wieder diese typische Situation, dass ich so gesagt habe, Ich spreche jetzt ja einfach irgendjemanden an und frage. Und Michelle so, nein, wir suchen lieber noch. Ja, also für mich gibt es da keine Grenze nach oben. Also ich meine natürlich in einem gesunden Maße. Also jetzt so dieses wie nochmal und wie nochmal und wie nochmal, das ist dann schon nervig, aber in einem gewissen Maße ist das völlig okay.
Saskia ist dann nicht so schreckhaft. Sie wäre auch fast noch zu einem jungen Mann gegangen, von dem wir dachten, wir würden ihn eventuell vielleicht wiedererkennen aus der Gegend, um zu fragen, ob er denn aus unserer Gegend kommt. Da würde ich dann schon am liebsten im Boden versinken. Aber also ich persönlich hasse diese Situation, wenn dir jemand was erklärt und du schnallst es einfach überhaupt nicht und musst nochmal fragen oder du verstehst es schon akustisch nicht. Ja. Und dann, wie nochmal? Und es passiert mir ganz oft, dass ich irgendwann einfach sage, ja. Und es einfach gut sein lasse, weil ich nicht noch ein fünftes Mal nachfragen will. Gut, dann hat das ja ganz gut gepasst zu unserer Situation gestern.
Ja,
jetzt sind wir locker, würde ich sagen, und werden jetzt ganz ernst und seriös.
Ja.
Und starten in unseren Fall.
Und zwar wurde uns ein Leserbrief zugesandt. Wir haben ihn bereits im Team im Vorfeld uns natürlich einmal durchgelesen und ja, geprüft, mehr oder weniger. Also einfach, wir lesen hier nichts, keine Fälle vor, was wir nicht ethisch vertreten könnten. Nachdem ich mit Michelle euch gleich den Fall oder den Leserbrief und den damit verbundenen Fall vorgetragen habe und besprochen habe, haben wir unsere ersten Reaktionen aufgenommen und es war sehr emotional. Also es flossen Tränen, es hat uns sehr getroffen und ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Wir steigen ein in den heutigen Leserbrief. Ich trage ihn vor und Michelle ist in dem Fall meine Expertin, die dazu ja Stellung bezieht und ihre Ansichten zu diesem Thema äußert. Liebes Team des Podcasts 2 für viele, ich höre euren Podcast nun schon seit einiger Zeit immer sehr gespannt zu und freue mich auf jede neue Folge. Es ist immer wieder interessant, informativ und auch witzig. Ich schreibe euch aber nicht nur, um euch zu loben, sondern um meine Geschichte zu erzählen, die, wie ich finde, ganz gut in die Inhalte eures Podcasts passen. Vielleicht ist sie eine Folge wert. Zwinker-Smiley. Und ihr könnt anderen damit Mut machen oder helfen. Wie auch immer. In meiner Geschichte geht es um Mobbing-Erfahrungen während meiner Kindheit und Jugend. Ich bin schon etwas älter und damals wurde das nicht als Mobbing bezeichnet. Erst jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass es das war. Und ich frage mich, ob meine Geschichte vielleicht anders verlaufen wäre, wenn es damals schon Schulsozialarbeit gegeben hätte. Was wäre, wenn? An der Stelle würde ich gerne schon mal abbrechen, denn ich habe Gänsehaut am ganzen Körper, gerade weil man auch weiß, was jetzt gleich kommt. Wie geht es dir jetzt, nachdem du den Anfang nochmal gehört hast?
Ja, also mir geht's ähnlich wie dir. Einfach so diese Erwartung auch schon von dem, was kommt, weil wir es ja jetzt schon einmal zusammen durchgearbeitet haben. Aber es ist auch, also dieses Was wäre, wenn sich zu fragen, finde ich, arbeitet auch sehr in einem. Weil man natürlich, also ich kenne das auch noch, bei mir gab es damals in der Schule auch keine Schulsozialarbeit. Und einfach so, weil das so diese Relevanz eigentlich unseres Berufs schon jetzt nur mit dieser Frage hervorhebt, nur wenn man das in den Raum stellt, hätte das was geändert? Und also ich für mich kann jetzt schon sagen, bestimmt. Aber das macht ein ganz krasses Gefühl irgendwie, auch so von viel Verantwortung.
Ja, und ich finde auch diesen, also der Leser hat halt auch so absolut recht damit, dieses, es gab das damals auch schon, aber es wurde halt nicht als Mobbing bezeichnet. Und was das aber auch mit dem Menschen macht, also wie du schon gesagt hast, dieses, was wäre anders gelaufen, also wenn das anders gelaufen wäre, was wäre dann heute aus mir geworden vielleicht oder wie würde ich heute damit umgehen? Und auch dieses, erst im Nachhinein kann ich sagen, dass es Mobbing war. Also das, finde ich, zeigt auch nochmal, wie krass das nachhallt. Ich würde weitermachen. Im Grunde wurde ich schon im Kindergartenalter immer wieder aufgrund meines Aussehens gehänselt, ausgegrenzt und einfach anders, schlechter behandelt. Aber nicht von Kindern, sondern von Erwachsenen. An eine Situation kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Vor dem Vesper stand auf dem Tisch schon ein Kuchenstück bereit. Im Vorbeigehen habe ich das Stückchen Kuchen mit dem Finger angefasst, eigentlich nur ganz kurz berührt. Die Erzieherin damals sah das und schimpfte wild los und verdonnerte mich dazu, dieses Stück Kuchen zu essen, weil ich es sehr angetatscht hatte. Ich musste also ganz allein in dem Raum sitzen, bis ich aufgegessen hatte. Und ich fühle noch heute genau, wie beschämend und erniedrigend das für mich war. Soll ich weitermachen oder möchtest du dich dazu äußern?
Ja, also schon alleine diese einzige Situation zeigt, wie krass dieser Fall eigentlich ist. Und ich meine, im Kindergartenalter, ja, und wie viele Sachen aus dem Kindergartenalter können wir uns noch erinnern? Und dass das so bei dem Zuhörer hängen geblieben ist, zeigt, was das für ein traumatisches Erlebnis war. Und also ich werde sowieso richtig auch, also gerade wenn es da irgendwie auch um Sachen geht, so dieses zum Essen zwingen oder so, das, ich weiß nicht, da werde ich wirklich richtig sauer oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist sowas, was wirklich überhaupt nicht geht, ja, und was halt aber auch so, naja, irgendwo noch teilweise vertreten ist, sowas, du musst das jetzt aufessen oder du musst das jetzt essen, weil du das angefasst hast. Und ich meine, so ein normaler Impuls, so ein schönes Stück Kuchen vielleicht auch mal anfassen zu wollen. Natürlich, ja, dass dann nicht alle das anfassen können, bevor es gegessen wird, ja. Aber so diese Reaktion, es ist, also schon jetzt spüre ich, wie das wieder, dieses Gefühl wieder hochkommt, ja, nur vom Hören und wie schlimm muss es gewesen sein, das zu durchleben.
Mein Gedanke dabei war auch, ich habe ja mein duales Studium in der Kita gemacht und da gab es solche Situationen auch öfter, nicht ständig, aber es war schon, dass ich mich jetzt so an 3, 4 Situationen zurückerinnern kann und einfach jetzt aus der Sicht eines Erwachsenen zu hören, dieses Gefühl, wie du schon gesagt hast, sich da heute noch dran erinnern zu können, was das damals mit diesem kleinen Zwerg, der er wahrscheinlich war, auszulösen, also was das halt einfach ja auch heute noch mit ihm macht, dessen sind sich, glaube ich, gar nicht alle bewusst. Und das ist halt auch das, was uns heutzutage, glaube ich, noch fehlt, diesen Weitblick zu haben. Hey, alles, was wir jetzt an dem, also alles, was ein Kind im Kindesalter, Jugendalter erfährt und spürt, hat halt Nachwirkungen, sowohl positiv als auch negativ, im Erwachsenenalter. Es geht weiter. Auch während meiner Schulzeit gab es immer wieder diese Erwachsenen, die scheinbar ein Problem mit mir hatten. Ich denke oder bin mir sicher, dass es mein Aussehen war. Ich war einfach anders, rothaarig, pummelig und mit Sommersprossen übersät. Ich war der Zigeunerjunge, über den man sich lustig machte, nicht ernst nahm, der schuld an allem war. Zigeunerjunge an dieser Stelle in Anführungsstrichen, so wurde er betitelt. Es zog sich eigentlich durch alle Bereiche.
Schule, Hobby, Ferienlager. Man behandelte mich anders, war gemein. In der Schulzeit kamen dann auch noch ältere Kinder und Jugendliche hinzu, die mich beleidigten und gemein zu mir waren. Da fielen Sprüche wie »Der dicke Lulatsch« oder »Der kann doch gar nichts« oder mein absolutes Highlight »Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen«. Und das war kein liebevolles Nicken. Diese Textzeile löst immer noch ganz viel in mir aus. Als Beispiel, ich war damals in einem Sportverein. Seit der ersten Klasse habe ich den Sport begeistert betrieben. Ich hatte eine tolle Trainerin und ich war auch echt ganz gut. Dann kam ein anderer Trainer. Plötzlich saß ich mehr auf der Bank, als dass ich spielte, musste mir ständig vor dem Team irgendwelche ungerechtfertigten Standpauken anhören und immer, wenn sein Star-Aufgebot nicht mit beim Spiel war, war ich plötzlich gut genug und durfte spielen. Er und auch einige Mitspieler ließen mich deutlich ihre Abneigung spüren. Es waren die Blicke, Sprüche, mich nicht einsetzen beim Spiel, mich ausgrenzen. Irgendwann wurde mir das zu viel. Ich habe dann natürlich aufgehört und bin aus dem Verein ausgetreten, obwohl ich es doch so sehr liebte. Es gibt noch viele Beispiele. Einige sind noch sehr stark in meinem Gedächtnis, andere verblassen mit der Zeit. Letztlich waren es immer diese fiesen Sprüche, mich anders behandeln, sich über mich lustig machen. Mit zunehmendem Alter wurde es weniger. Oder ich war einfach abgehärteter und habe es nicht mehr so wahrgenommen. Ich hatte meinen Freundeskreis, aber die Spuren der vielen Hänseleien und des Verhaltens mir gegenüber, als wäre ich anders und nichts wert, nur weil ich anders war oder aussah, sind geblieben. Es hat auf jeden Fall Einfluss auf mich, meine Persönlichkeit, mein Selbstwert und auf mein Wie und wer ich bin genommen. Natürlich hatte ich Menschen um mich, die mir immer gezeigt haben, dass ich gut so bin, wie ich bin, aber das hat wohl nicht gereicht. Ich habe auch nie darüber geredet und nie die Gefühle, die ich hatte, rausgelassen. Ich habe es einfach verdrängt. Geblieben sind Selbstzweifel, die mal stärker, mal schwächer sind, und Misstrauen gegenüber Menschen, besonders Erwachsenen. Ich fühle mich selten wohl in einer Gruppe unbekannter Menschen und mache dann lieber mein Ding allein, als dass ich Anschluss suche. Ich hasse es, vor Menschen zu reden, weil ich immer denke, dass sie sich über mich lustig machen. Ich wirke vielleicht nach außen selbstsicher, aber innerlich fühle ich mich oft ganz klein. Ich denke viel nach darüber, wie ich mich verhalten habe und was die Menschen nun von mir denken. Ich bin oft unsicher, ob der Mensch ehrlich mir gegenüber ist und was er wirklich von mir denkt. Ich kann nur selten Menschen näher und intensiver an mich ranlassen. Trotzdem bin ich glücklich und zufrieden, weil ich weiß, dass es Menschen gibt, die mich schätzen. Ich habe Hobbys, die mich stärken, und ich versuche mich bewusst Situationen zu stellen, die dieses schlechte Gefühl in mir auslösen, einfach um Stück für Stück meine Selbstzweifel und Ängste loszuwerden und mich stark zu machen. Ich konnte auch durch meinen Job, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen, viel aufarbeiten für mich. Einfach auch dadurch, dass ich sie wertschätzend und respektvoll behandle und sie stärke und unterstütze, egal wie sie aussehen. Und Kinder geben einem so wahnsinnig viel zurück. Nun, liebes Zweifel-Viele-Team, was wäre wenn? Wie kann man Mobbing begegnen und Kindern und Jugendliche unterstützen, dass die Spuren von Ausgrenzungen, Hänseleien und herabwürdigendem Verhalten nicht zu tief werden? Ich freue mich weiter von euch zu hören und wünsche euch weiterhin viel Freude bei eurem Podcast. Liebe Grüße von dem anonymen Zuhörer.
Was mir jetzt wieder so dolle aufgefallen ist, und das finde ich wirklich ganz krass, weil wenn ich von Mobbing gehört habe oder so, man hat ja immer eine gewisse Vorstellung im Kopf. Und in meinem Kopf ist dann ein Bild aufgeploppt von einer Gruppe Kindern, Jugendlichen gegen andere. Und ich finde es halt sehr bezeichnend tatsächlich, dass sich hier die Sachen sehr, sehr viel auch auf die Erwachsenen beziehen. Mhm. Und dass das schon angefangen hat mit den Erwachsenen, mit den Erziehern, mit den Trainern. Und da bekommt man natürlich als Kind noch mehr das Gefühl, dass was verkehrt ist mit einem. Ja, wenn das die Erwachsenen einem so schon zu verstehen geben. Und natürlich, dass sich das dann auch irgendwann auswirkt. Und Kinder sind sehr feinfühlig und auch die anderen Kinder bekommen das irgendwann mit. Und es weitet sich aus und ist dann so ein selbstverständliches Ding irgendwie. Und das ist für mich so in dem Fall mit das Krasseste oder so die deutlichste Erkenntnis daraus, dass man einfach sagt, es ist halt nicht nur zwischen den Gleichaltrigen, ja, sondern viele Kinder müssen sowas eben auch von Erwachsenen erdulden. Und ich finde, das ist für uns auch ein Punkt, wo wir ganz viel drüber nachdenken müssen. Und was mich auch am meisten mit beschäftigt oder am meisten einfach auch emotional macht, sage ich jetzt mal, ist so dieses, wie dieser Mensch halt sich selber jetzt beschreibt, was man von außen gar nicht so wahrnehmen würde wahrscheinlich, wie sich derjenige fühlt, wie er sich mit anderen Menschen fühlt, mit fremden Menschen fühlt, immer dieses Misstrauen, immer diese Gedanken, die da irgendwo sind und dass er trotzdem sagen kann, er ist glücklich und zufrieden und stellt sich auch selber bewusst solchen Situationen und er weiß, wie er damit umgehen kann und es ist nicht einfach, aber er macht das und er lebt damit und ist, ja, wie ich gesagt habe, zufrieden, dass es wirklich ein ganz krasser Punkt, wo man sagen muss, dass also ganz viel Bewunderung für diesen Menschen, dass derjenige das geschafft hat, seine Energie dann auch in die Arbeit mit Kindern steckt und selber da eben ein Stückchen es für manche Kinder und Jugendliche eben vielleicht besser macht und schöner macht und denen einfach einen schöneren Weg beschert oder ihnen den Weg ein bisschen ebnet, als er den selber hatte. Das ist wirklich ein ganz, ganz krasser Punkt und da habe ich ganz, ganz viel Bewunderung für.
Es ist halt wirklich ein extrem emotionaler Brief. Es ärgert mich an solchen Punkten immer, aber auch im Alltag. Wir reden von Schutzbefohlenen und Kinder und Jugendliche heißen nicht ohne Grund Schutzbefohlene, weil wir sie schützen müssen. Und dass dann so eine Mobbing-Erfahrung von Erwachsenen ausgeht und es ist auch im Alltag, es begegnet uns so oft in diesen kleinen Dingen, wie oft ist es, dass man den einen Lehrer oder die eine Lehrerin in der Schule hat, wo man sich denkt, also wie du heute mit dem Kind gesprochen hast, das geht halt nicht. Und dann aber sind wir diejenigen, die den Mut finden müssen, um die Kinder zu schützen, weil es Schutzbefohlene sind. Aber wie weit kommt man halt mit sowas, wenn man das anspricht? Es ist halt echt ein Kampf und es ist ja nicht nur der eine Lehrer oder die eine Lehrerin. Und es ist auch der eine Trainer oder die eine Trainerin oder im Bekannten- und Freundeskreis. Man sieht es so oft. Und ich glaube aber auch, dass den Personen, also den Erwachsenen, das gar nicht bewusst ist, was sie damit irgendwann mal auslösen. Und das macht es halt so schwierig. Deswegen ist meine Überlegung auch immer, wo ist der Ansatz? Ist es der Ansatz, den Erwachsenen, sie zu tadeln und zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, was du machst? Ich meine, ich mache das, weil ich aber auch eine sehr direkte Person bin, wie wir ja gerade schon hatten. Ich weiß aber, dass halt auch nicht jeder so ist, was auch völlig in Ordnung ist, weil er sich das vielleicht auch nicht zutraut, weil er unsicher ist, der Person gegenüber oder im Allgemeinen. Aber ich finde, wir müssen halt auch den Fokus sehr stark und den Ansatz sehr stark darauf legen, die Kinder stark zu machen. Ich möchte, bevor wir zu der Thematik übergehen, was wir als Schulsozialarbeit im Bereich Mobbing tun können, euch gerne an dieser Stelle unsere ersten Eindrücke, nachdem wir den Brief zum allerersten Mal gelesen haben, einspielen.
Also mein Gedanke zu diesem jetzt erwachsenen jungen Menschen ist, dass ich das so erstaunlich finde, dass es nicht diese eine ausschlaggebende Moment ist, wo man sich niedergemacht fühlt, sondern dass es viele kleine, in Anführungszeichen kleine Momente sind, die immer wiederkehren von unterschiedlichen Menschen und die lassen dich nicht wachsen, sondern die drücken dich immer weiter runter und du versuchst dagegen anzukämpfen und findest wieder Stärke und dann kommt irgendein anderer Moment, der genau diesen Punkt wiederfindet und nicht aufgrund von dem, was derjenige über dich weiß, sondern was er vermutet zu wissen und vom Aussehen her dich beurteilt, was totaler Quark ist.
Ich meine, was halt die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, ist dieses krass bedrückende Gefühl, was hier gerade in dieser Viererrunde ist. Und es liefen auch bei jedem von uns die Tränen, weil es auch einen so fassungslos macht. Und ich finde, was mich halt auch so erschreckt, ist dieses, also es macht halt einfach deutlich, was es für Auswirkungen auf dein späteres Leben hat, was in deiner Kindheit und Jugend passiert. Und kein Mensch sollte sowas erfahren oder erleben müssen. Ja, und ich habe den Brief vorgelesen hier im kleinen Team. Und es war auch einfach erstmal Ruhe, weil man gar nicht weiß, was man dazu sagen soll, weil es einen halt so sprachlos macht.
Es führt einem auch so krass vor Augen, wie Nicole schon gesagt hat, das ist halt nicht der eine krasse Moment, sondern so diese vielen Kleinigkeiten, die, glaube ich, von außen dann auch gar nicht als das Schlimme wahrgenommen werden und so, wo jemand, der von außen drauf schaut, gar nicht sagen würde, ja, derjenige wird gemobbt oder denjenigen macht es fertig, sondern das ist so ein inneres Gefühl, was nur derjenige selber hat und nur derjenige selber wahrscheinlich auch richtig sehen und spüren kann. Und ich glaube, da ist es ganz gut, sowas tatsächlich einfach mal zu hören von jemandem, den es selber betrifft, um zu sensibilisieren dafür, dass es halt nicht mal nur ein dummer Spruch ist oder nicht mal nur ein Witz ist und man soll sich nicht so anstellen. Und das sind ja so die Sachen, die doch oft gesagt werden und so nach dem Motto, man wird abgehärtet oder ja, man muss ja auch mal einen Witz verstehen oder so. Aber wenn das immer wieder und immer wieder einen so runterdrückt und einen runterzieht und man immer wieder das Gefühl bekommt, man ist nun mal schlechter oder anders, dann ist das kein Witz mehr und da kann man keinen mehr vorwerfen, hätte einfach nur keinen Humor oder würde sowas nicht verstehen. Das ist einfach etwas, was einen Menschen kaputt machen kann. Und ich glaube, das sollte man sich tatsächlich immer vor Augen halten, bevor man einen Witz macht.
Ich finde es auch so erschreckend, dass Menschen, die schon mit Kindern arbeiten und sie in ihrem Hobby bestärken und ihnen was beibringen, mit auf den Weg geben, ihnen Teamgeist vermitteln. Also ich weiß ja nicht, welchen Sport er getrieben hat, aber dass es am Ende darin münzt, dass er den Sport aufgibt, den er liebt, finde ich unfassbar erschreckend, weil gerade der Trainer oder, ja, er hat von einem Trainer gesprochen, dann das in der Hand hat, einen jungen Menschen zu formen, im positiven Sinn ihn zu bestärken, dazwischen zu gehen, wenn er feststellt, dass gehänselt wird. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es bei ihm im Bundesliga-Bereich, in welcher Sportart auch immer, darum ging, jetzt der Beste zu sein, sondern es war wahrscheinlich ein ganz normaler Teamsport, wo es einfach auch nicht immer aufs Gewinnen ankommt. Und mit dem Handeln von jeder einzelnen Person wird so ein Mensch Stück für Stück kaputt gemacht und ihm das genommen, woran er Freude hat. Und es macht mich sprachlos, fassungslos und ich bin wirklich zu Tränen gerührt. Und ich freue mich aber umso mehr, dass dieser Mensch jetzt aus meiner Sicht hat er schon sehr viel verarbeitet und geht da gestärkt raus, hört sich unseren Podcast an und sagt, hey, hier könnt ihr anderen vielleicht damit Mut machen. Und uns auch die Aufgabe gibt, wie würden wir denn reagieren? Hätten wir was machen können?
Glaubst du, dass diese Sache mit den Trainern damals anders war als heute?
Ich kann da ja nicht für alle Trainer sprechen. Ich sehe oder habe vor meinem geistigen Auge die
Trainer meiner Kinder, die in unterschiedlichen Bereichen sind. Es ist einmal Ballett und es ist einmal Fußball. Und ich bin bei einigen Trainings als Elternteil dabei, um zuzugucken. Und so wie ich diese Trainer erlebe, erlebe ich sie komplett konträr zu dem, was unser Hörer erlebt hat. Und das finde ich in dem Moment nochmal mehr. Also ich bin dankbar, dass meine Kinder das nicht erleben, was unser Hörer erlebt hat.
Ich glaube tatsächlich, oder vielmehr, vielleicht ist es auch nur ein innerlicher Wunsch, und ich hoffe, dass es so ist, dass der Fokus auch aus der Gesellschaft viel mehr darauf gelegt wird, wie sich Trainer und Trainerinnen gegenüber Kindern und Jugendlichen verhalten. Und dass es wird immer noch so eine Fälle geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich hoffe und wünsche und glaube auch ein bisschen, dass das damals häufiger der Fall war als heutzutage aus gesellschaftlichen Aspekten.
Also ich bin tatsächlich immer noch sehr betroffen und sprachlos jetzt so, nachdem ich den Brief gehört habe. Und in mir gehen so viele, viele Gedanken im Kopf gerade herum. Und die betroffene Person hat irgendwie einen Weg gefunden mit diesem, ja, schon sehr offensichtlichen Mobbing, was da so passiert ist, in der Vergangenheit umzugehen. Aber ich finde, es wird in dem Brief auch deutlich, dass das bis ins Erwachsenenalter nachwirkt. Und umso wichtiger finde ich, dass man schon mit ganz kleinen Kindern daran arbeiten muss, wertschätzend mit anderen umzugehen, sie nicht aufgrund ihrer Äußerlichkeiten oder bestimmter Fähigkeiten, die sie nicht haben, niederzumachen, weil jedes Erlebnis, was wir haben, ein Erlebnis können wir vielleicht ganz gut verarbeiten, aber jedes Erlebnis, was dann noch obendrauf kommt, führt dazu, dass wir das irgendwann nicht mehr schaffen und dass so bestimmte Momente auch im Erwachsenenalter uns dann triggern und plötzlich die Erinnerungen an diese Momente wiederkommen. Also mich macht das auch wahnsinnig wütend, sowas zu hören, weil ich es absolut nicht nachvollziehen und verstehen kann. Aber ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen auch in meiner eigenen Traumwelt gefangen von einem Zusammenleben, wie es sein müsste, damit es uns allen gut geht. Und gerade in der heutigen Zeit, wo viel gegeneinander gearbeitet wird und wenig miteinander, sollten wir doch wieder mehr den Fokus darauf legen, dass wir das so ein bisschen umkehren, um zu verhindern, dass am Ende viele kleine und große gebrochene Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft leben müssen.
Um jetzt diese Runde von unseren ersten Emotionen und Gedankeneindrücken des Briefes von dem Leser, an dem nochmal ein großes Dankeschön geht, zu beenden und dann zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit in diesem Fall überzugehen, möchte ich nochmal abschließend sagen, dass ich glaube, der große Punkt unserer Gesellschaft ist einfach, dass wir vergessen, dass jeder seinen Rucksack zu tragen hat, egal welcher Herkunft, welchen Alters, ob groß, ob klein. Jeder hat irgendwas in seinem Leben schon einmal erlebt, was ihn in heutigen Momenten und Situationen triggert und weitere Emotionen und Gefühle in ihm auslöst. Und ich glaube, wenn wir uns das, also ich versuche es jeden Tag aufs Neue, mir das einfach vor Augen zu halten und begegne den Menschen dadurch auch ganz anders, viel offener. Und ich denke, oder ich bin davon überzeugt, wenn alleine nur 80% der Menschen unserer Gesellschaft auch sich das jeden Tag wieder vor Augen führen und das wirklich leben, dass dann ja unsere Welt einfach eine bessere sein könnte und wir viel empathischer und verständnisvoller miteinander umgehen. Deswegen mein großer Wunsch, oder ich denke, ich spreche im gesamten Team von 2 für viele, der große Wunsch von uns an euch, haltet es euch vor Augen, damit wenigstens ihr die Ersten seid, die Welt ein Stückchen besser machen. Und vielleicht hast du heute früh deinem Kollegen oder deiner Kollegin einen Spruch gedrückt, der von dir aus gar nicht böse gemeint war, vielleicht sogar lustig gemeint war oder du gar keine Hintergedanken dabei hattest, der aber bei deinem Kollegen oder deiner Kollegin ganz viel ausgelöst hat, weil sie oder er schon sein oder ihr Rucksack mit sich trägt und letztendlich das Fass zum Überlaufen bringt, weil es das letzte Tröpfchen war, was gefehlt hat. Ich meine, wir sagen oftmals Dinge, wo uns erst im Nachhinein bewusst wird, was es vielleicht für Auslöser oder was es jetzt für ein Auslöser sein könnte. Aber ich bin der Meinung, wir haben immer noch die Möglichkeit, nachdem uns das dann bewusst geworden ist oder wir die Erkenntnis darüber haben, zu der Person hinzugehen und sich dafür zu entschuldigen. Und auch das kann nochmal ganz viel mit Menschen machen. Und ich glaube auch, dem Leser, der uns das geschickt hat, hätte es viel gebracht, wenn es solche Menschen gegeben hätte, die sich nach ihrem Spruch bei ihm entschuldigen. Und es wäre dann vielleicht was ganz anderes geworden. An dieser Stelle würde ich sagen, wir schließen unsere emotionale Runde, atmen tief durch und gehen jetzt über zu den Fakten beziehungsweise zu dem Handeln der Schulsozialarbeit in einem Mobbingfall. Michelle, was können wir als Schulsozialarbeit tun oder wo müssen wir ansetzen, um in das Bewusstsein von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu kommen?
Ich denke, es fängt auf jeden Fall erstmal mit unserem eigenen Bewusstsein dafür an. Das geht mir jetzt zum Beispiel auch so, seit ich die Geschichte gehört habe, habe ich jetzt schon wieder ein anderes Bewusstsein dafür, was es eben auch sein kann und eben auch für solche, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten, die so jeden Tag passieren. Und ich glaube, da haben wir in unserem Job eine ganz gute Möglichkeit, ganz viel zu beobachten, ganz viel mitzubekommen und wirklich an Stellen, wo es nötig ist, auch dann gleich einzugreifen, weil wir doch sehr viel im Schulgeschehen involviert sind, sehr viel aber auch eine Beobachter- und Begleiterrolle einnehmen und das eigentlich optimal ist, um das bei den Kindern so mitzukriegen, um auch Anschluss zu finden bei den Kindern, dass sie vielleicht doch sich öffnen, wenn ihnen was auf der Seele brennt. Und wir haben auf jeden Fall die Aufgabe, dann wirklich auch gleich zu reagieren. Immer natürlich dem Fall entsprechend und immer ganz individuell. Und es gibt Sachen, die sind vielleicht schnell wieder aus der Welt geräumt, wo wir noch sagen können, das ist eher eine präventive Maßnahme. Und dann gibt's Sachen, okay, die sind vielleicht schon ein bisschen verfahrener, die sind für uns vielleicht auch ein bisschen komplizierter, aber uns da ein bisschen reinzuknien, die Sachen auch wirklich ein bisschen aufzudröseln und die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen und da dann eben zu intervenieren, wenn das schon nötig ist. Das ist, glaube ich, wirklich so hauptsächlich das, was wir uns immer wieder vor Augen halten müssen, wo wir einfach dieses Bewusstsein immer haben müssen, weil ich glaube, unser Beruf an sich bringt schon mit sich, dass dieses Handeln dann quasi schon fast automatisch passiert, aber wir müssen halt wirklich offen dafür bleiben und uns das bewusst machen.
Und ich finde, was auch immer wichtig ist, ist, sich jede Geschichte von vorne anzuhören und anzunehmen und nicht, ich meine, wenn man viele Jahre in dem Beruf ist, kann es halt schon passieren, dass man irgendwann sagt, ja, es ist kein Mobbingfall, es ist ein bisschen ärgernd. Nein, für das Kind ist es schlimm. Das hört man anhand des Leserbriefes nochmal. Es sind diese Kleinigkeiten, die irgendwann dann das ganz Große werden und das Fass zum Überlaufen bringen. Und diese eine Situation, die wir hier gerade beobachten in der Schule, das ist wahrscheinlich auch nur eine Situation von dem Kind. Da gibt es noch so viele andere, die dann das Ganze machen. Wir sind nur in diesem Moment dabei. Und ich muss sagen, das Thema Mobbing und was es ja auch mit sich bringt, Gewalt, Streit, Ärgern, das ist bei mir jeden Tag präsent in der Schule. Und ich mache es aber auch immer wieder zum Thema, weil ich glaube, nur so kommt man in das Bewusstsein der Kinder und der Kollegen, indem man immer wieder drüber redet, indem man seine eigene Haltung immer wieder deutlich macht und ja, irgendwann vielleicht auch die Haltung der anderen dementsprechend mit beeinflussen kann zum Positiven. Machst du bestimmte Mobbing-Projekte oder eher Anti-Mobbing-Projekte?
Also ich habe bisher kein großes Projekt direkt zu dem Thema gemacht. Ich lasse eher so viele Kleinigkeiten immer mit einfließen. Also das Thema ist ja wirklich sehr weitreichend und man kann es bei so vielen Sachen wirklich mit einfließen lassen. Und das sind dann so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, habe ich mit der vierten Klasse das Thema Gewalt an sich eben thematisiert, was für Formen von Gewalt gibt es, was empfinden wir als Gewalt, auch mal so ein bisschen geguckt mit so einem kleinen Spiel, wie unterschiedlich sind die Wahrnehmungen, was empfinden die Kinder als Gewalt und was eben noch nicht. Und dahingehend dann eben auch eine verbale Gewalt und was das auch auslösen kann. Da habe ich auch, jetzt mit der vierten Klasse habe ich das zerknüllte Blatt gemacht. Mhm. Das finde ich immer ganz schön, um das so ein bisschen zu visualisieren, wo man wirklich, ich habe die Kinder auch Schimpfwörter, also die schlimmsten Sachen, die mal zu ihnen gesagt wurden oder die sie zu jemandem gesagt haben, aufschreiben lassen. Und habe die dann recht kommentarlos vorgelesen, anonym, und eben dabei das Blatt immer weiter zerknüllt. Einfach um das auch so zu visualisieren, was das anrichtet, schon alleine diese Worte. Und das macht dann auch immer Eindruck bei den Kindern. Natürlich ist es nicht so, dass das dann ewig anhält und die sich nie wieder beleidigen oder irgendwas an den Kopf schmeißen. Natürlich nicht. Aber wenn man sowas immer mal wieder mit einfließen lässt und, wie du sagst, einfach die Kinder sensibilisiert für das Thema und das eben auch immer wieder hochholt, denke ich schon, dass das viel ausmacht.
Ich lege bei meinen Projekten auch immer den Fokus drauf, die Mittäter deutlich zu machen. Das Opfer kann, also Opfer, das finde ich immer, aber ich würde es jetzt einfach als Opfer bezeichnen, das Opfer kann sich in dem Moment nicht immer selber vertreten und auch nicht selber wehren, weil es die nötige Kraft halt in dem Moment nicht dazu hat. Und ich lege den Fokus wirklich immer drauf, nochmal deutlich zu machen, hey, wenn ihr zuschaut und das duldet und nichts unternehmt, dann seid ihr halt alle Mittäter, um auch die anderen Kinder, die nicht betroffen, also nicht direkt betroffen sind in dem Moment, einfach mit in die Verantwortung zu nehmen, dass sie halt auch handeln müssen. Und ich mache in den vierten Klassen, lege ich den Fokus dann nochmal auf Cybermobbing. Da machen wir nochmal separat einen Projekttakt dazu. Und ich glaube, ansonsten ist es halt wirklich auch einfach eine Haltungssache und eine Alltagssache. Dieses eine Mobbingprojekt, was man im Schuljahr macht, das bringt es halt nicht. Das ist ein Anfang oder es ist ein Abschluss von etwas Gewissen, aber es würde nicht die Wirkung zeigen, wenn man halt nicht an der Nachhaltigkeit arbeitet und da den Fokus auch mit drauf legt.
Man sieht es ja auch in der Entwicklung der letzten Jahre auf jeden Fall. Ich meine, unser Zuhörer hat ja auch geschrieben, damals gab es den Begriff Mobbing so noch nicht und es wurde so nicht bezeichnet. Schon alleine, dass es das jetzt gibt, es gibt ein Wort dafür, es gibt irgendwo das Bewusstsein dafür. Das ist ja auch schon mal eine ganz große Veränderung. Und ich denke, das ist wirklich, wie du sagst, eine Alltagssache. Wir sind die Vorbilder, wir müssen es jetzt einfach vorleben, vormachen und versuchen, dass es den Kindern eben auch einfach bewusst ist, damit man das in den nächsten Jahren auch immer weiter fördert, dass die Kinder ein Bewusstsein dafür haben, dass sie füreinander einstehen, so ein bisschen diese Zivilcourage auch zu fördern, wie du das schon gesagt hast. Und das ist halt, glaube ich, wirklich ein Zeitfaktor. Da wurde schon ganz viel erreicht in den letzten Jahren, aber es geht halt natürlich auch immer noch ein bisschen mehr und das muss einfach fester Bestandteil unserer Arbeit sein.
Ja, und es ist auch einfach, verdammt nochmal, eine Straftat. Es ist strafbar und auch das sage ich zu unseren Schüler und Schülerinnen immer, man muss den Cut finden zwischen ich necke mich mal, ich streite mich, ich ärgere mich. Aber, also ich schmeiße mit dem Begriff Mobbing auch nicht wild um mich her, aber ich sage den Kindern nach dem ersten Gespräch, wenn sich sowas anbahnt, hey, ihr seid auf dem Weg, dass ihr die oder den Schüler, Schülerin mobbt. Und beim zweiten Gespräch, dann sage ich auch klipp und klar, das ist Mobbing. Und wenn das jetzt hier nicht aufhört, dann muss man halt auch einen weiteren Schritt gehen, in dem Fall dann der Schüler oder die Schülerin mit dem Elternhaus gemeinsam und muss das zur Anzeige bringen. Und ich finde auch, das ist das, wie du schon gesagt hast, es hat halt einen Wandel in den letzten Jahren genommen. Es war nicht strafbar vor 20 Jahren zu unserer Zeit. Aber das zeigt halt auch einfach, dass es schon dem Großteil der Menschen bewusst geworden ist, was das Schlimmes anrichten kann. Und dass das halt im Keim erstickt werden muss und ja, auch schlimmstenfalls geahndet werden muss. Michelle, Blick auf die Uhr, meine Mama im Kopf. Ich werde dir nochmal die Abschlussfrage von unserem Zuhörer vorlesen und vielleicht kannst du dann nochmal einen kurzen Abschlusssatz dazu finden. Nun, liebes Zwei für viele Team, was wäre wenn? Wie kann man Mobbing begegnen und Kinder und Jugendliche unterstützen, dass die Spuren von Ausgrenzung, Hänseleien und herabwürdigendem Verhalten nicht zu tief werden? 3 Sätze gebe ich dir. 3 Sätze darfst du bilden. Kurz und knapp.
Mobbing sollte man auf jeden Fall mit null Toleranz begegnen. Und ich glaube, Kinder und Jugendliche kann man am besten unterstützen, indem man da ist, indem man präsent ist, indem man ihnen zuhört und einfach ein gutes Vorbild ist und es in dem Alltag trägt. Das ist, glaube ich, das waren jetzt, glaube ich, drei Sätze. Du hast mehr traue ich mich nicht zu sagen.
Du hast sie immer mit einem Und verbunden, deswegen waren es keine Sätze. Ich wollte schon zwischendurch sagen Komma, aber du hast das Und eingeschoben. Aber du hast es nochmal sehr gut zusammengefasst. Mobbing ist halt ein Riesenthema. Und ich glaube, zum Thema Mobbing könnten wir 10 Folgen machen, wenn das reicht, weil es so viele Formeln, Individualitäten, ja, Grenzen gibt, wo man schauen muss, welche Projekte kann man an welcher Stelle machen. Also es ist einfach sehr umfangreich. Und wir hatten auch bereits schon mal eine Mobbing-Folge. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Ich denke, es wird uns auch in den nächsten Monaten sicherlich das ein oder andere Mal noch begleiten oder wieder auftauchen. Aber dieser Leserbrief heute, also wie gesagt, nochmal 1000 Dank an der Stelle. Ich denke, du wirst die Folge heute hören, lieber anonymer Zuhörer. Danke, dass du uns den Leserbrief zugesandt hast und wir ihn mit allen Zuhörer und Zuhörerinnen teilen konnten. Michelle, noch ein paar abschließende Worte, bevor ich uns verabschiede.
Verteilt ganz viel Liebe aneinander. Das ist, glaube ich, wichtig, sich immer... Also ist ein sehr schönes Gefühl, der Grund zu sein, warum jemand lächelt. So, und das sollte man vielleicht einmal öfter ausprobieren.
Und den Fokus einfach mehr auf das Positive legen als auf das Negative. Und damit verabschieden wir uns mit einem Ciao Kakao.
2 für viele.
Dieser Podcast könnte wichtig sein.